Die Überwindung des kapitalistisch-konsumistischen Systems in uns. Ein Beitrag von Horst Gungel aus dem Jahr 1995 für die Neue Hanauer Zeitung, die linke Zeitschrift für die Region. Die Überwindung des kapitalistisch-konsumistischen Systems in uns. Das derzeitige Wirtschaftssystem in der EU und in anderen hochentwickelten Industriezentren bezeichne ich als kapitalistisch-konsumistisch. Von den drei Produktionsfaktoren Natur, früher sagte man Boden, Arbeit und Kapital, ist es der Produktionsfaktor Kapital, von dem derzeit die reale Macht ausgeht. Natur und Arbeit sind für das Kapital käuflich. Die politischen Interessen werden in erster Linie den Kapitalinteressen unterworfen. Und zwar auch bei Beteiligung von Regierungsparteien, die sich programmatisch dem Produktionsfaktor Arbeit und oder Natur stärker verbunden fühlen. So kann sich das Kapital auch in der Zeit rot-grünen Hessen wohlfühlen, wachsen und gedeihen. Ursache hierfür sind tatsächliche oder vermeintliche Sachzwänge. Ursache hierfür ist auch die Informations- und Unterhaltungsindustrie, die ein Transmissionsriemen für die herrschende Auffassung ist und die Gier nach den Dingen, was das Wesen des kapitalistisch-konsumistischen Systems ausmacht und diese fördert. Das Problem ist nicht mehr nur, dass Pressefreiheit, die Freiheit 100 reicher Leute ist, ihre Meinung zu publizieren, sondern dass zunehmend Ersatzwirklichkeiten angeboten werden, neben denen die reale Welt im Kampf um Wahrnehmung, zum Beispiel in Form von Einschaltquoten, kaum noch konkurrieren kann. So leben Sportfans, Autofans, Musikfans, Computerfreaks und Videoten in verschiedenen Erkenntnissphären, denen eines gemeinsam ist. Die Wirklichkeit wird nicht mehr wahrgenommen. Das Kapital hat den Störfaktor Menschen ausgeschaltet. Berlusconi ist nur eine Personifizierung dieses Systems auf durch Kapital und den Transmissionsriemen Medienmacht funktionierende Menschenführung. Meist ist dieses Phänomen etwas weniger leicht erkennbar, weil nicht so klar personifiziert wie durch Berlusconi. Der hier dargestellte Kapitalismus ist weiterhin das von Karl Marx beschriebene System der Akkumulation des Kapitals, denn das Kapital funktioniert in der Form von Rendite, von Verzinsung und damit grundsätzlich nur in einem System tendenziellen permanenten Wachstums. Dennoch hat der hier dargestellte Kapitalismus ein anderes Antlitz als der, mit dem sich einst Marx konfrontiert sah. Das klassische Proletariat fehlt, zumindest in den hochentwickelten Nationen. Da das Kapital über den Liberalismus ein Bündnis mit der bürgerlichen Demokratie einging, um dem revolutionären Druck des Proletariats zu entgehen, verlegte es sich auf einen 2000 Jahre alten Trick, das Volk zu gewinnen. Panem et circenses. Brot und Spiele. Wenn alle satt sind und genügend Ablenkung vorhanden ist, wird das Volk die Mächtigen nicht stören. Damit entwickelte sich das kapitalistische System zum kapitalistisch-konsumistischen weiter. Lust, Spaß, nimm dir die Freiheit, sind der Erkenntnishorizont der modernen Zirkusbewohner geworden. Da ist zum Beispiel das Auto, der Traum von Freiheit und Abenteuer, der unsere Jugendlichen und nicht nur diese erfüllt. Sie glauben, den eigenen Aktionsraum vergrößern zu können, sich selbst darstellen, durch Besitz hast du was, bist du was. Das habe ich, das zeige ich, zeig mir dein Auto und ich sage dir, wer du bist. Sowie Ungebundenheit, die Vervielfachung der körperlichen Kräfte durch Geschwindigkeit, Beschleunigung, PS. Und natürlich auch das Auto als Platz tatsächlicher oder angestrebter sexueller Erlebnisse. Aus dem Traum vom Auto wird die Notwendigkeit. Da fast jeder ein Auto hat, wird bei allem und allen davon ausgegangen, dass ein Auto vorhanden ist. Und so ist Mobilität zu einer Notwendigkeit geworden. So hat das Auto unsere Welt verändert. Zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Kino, zu Freunden? Die Entfernungen sind aufgrund der Infrastrukturveränderungen der letzten 40 Jahre so groß geworden, dass ein rasches Verkehrsmittel nötig ist. Und hierzu steht außerhalb der Ballungsgebiete häufig nur das Auto zur Verfügung. Damit werden wir aber abhängig, auch vom Zwang, für das Auto anschaffen zu gehen. Zwischen 650 D-Mark im Monat für einen Corsa und 1250 D-Mark im Monat für einen Passat sind, so sagt es die Zeitschrift Verkehr, Ausgabe 12 aus 94, die monatlichen Kosten eines Klein- bzw. Mittelklassewagens. Das heißt, eine Woche pro Monat schaffen wir nur für das Vehikel. Eine weitere Woche für das Wohnen. So wird jedes der herrlichen Errungenschaften unseres kapitalistisch-konsumistischen Systems gleichzeitig zu unserem Gefängnis. Das ließ sich an vielen Beispielen aufzeigen, zum Beispiel an der vor 15 Jahren gekauften herrlichen Stereoanlage und den vielen teuren Schallplatten. Anschaffungen, die man immer wieder hören kann, für die wir viele Arbeitsstunden hingelegt haben. Und für den Musikschrank als Lager. Dann kam die CD, umrüsten war angesagt, erneut arbeiten wir, diesmal für die Anschaffung von CDs. Die Beispiele des herrlichen Gefängnisses, in das wir uns begeben haben, ist unendlich lang. Und für jeden weiteren goldenen Gitterstab des Gefängnisses haben wir geschuftet und schuften wir noch immer. Schöne, neue, kapitalistisch-konsumistische Welt. Das Prinzip, das hinter der kapitalistisch-konsumistischen Gesellschaft steht, ist das Prinzip von Gier, Hass und Unwissenheit. Den drei Grundübeln, die der Buddha benennt. Gier zum Beispiel bei der herrschenden Klasse. Die Gier, die zur Akkumulation des Kapitals führt. Am besten dargestellt in dem Plädoyer für die Gier im Film Wall Street. Gier aber auch bei den konsumistischen Beherrschten im kapitalistisch-konsumistischen System. Die Gier nach den Dingen entfernt die Leute von der Sinnfrage und führt zum subjektiv erlebten Zwang der Anhäufung von Dingen, dem Konsumterror. Dieser Konsumterror führt jedoch zur Unzufriedenheit, dem buddhistischen Begriff Dukkha. Die auf Dritte projizierte Unzufriedenheit ist Hass. Hass auf das System, das den Terror verursacht, häufiger jedoch Hass auf das System, das uns nicht gestattet, die Segnungen der kapitalistisch-konsumistischen Welt ad extensio zu genießen, beziehungsweise gegen die, die uns subjektiv empfunden daran hindern. Zum Beispiel die Ausländer, die uns bekanntlich die Arbeitsplätze und die Frauen wegschnappen. Die Nichterkenntnis der tatsächlichen Zusammenhänge und das Streben nach fördergründigen Glücksgefühlen ohne Wert und Dauer bezeichnet der Buddhist als Verblendung. Somit sind in der Tat die drei Grundübel, die der Buddha nennt, Gier, Hass und Verblendung, die Eigenschaften, die uns im Daseinskreislauf, im Tretrad des Goldhamsters gefangen halten. Gegenüber diesem kapitalistisch-konsumistischen System sind alle anderen Weltanschauungen verblasst. Gaben einst die Kirchen ethische Richtlinien, so ist deren Weltfremdheit einerseits und die Verlockungen der kapitalistisch-konsumistischen Glitzerwelt andererseits Ursache für den Verfall dieser Institutionen, die ursprünglich die ethische Grundlage der Gesellschaft bildeten oder bilden sollten. Auch die nach dem Versagen der Kirchen versuchten politischen Alternativen zeigten sich als leer und als menschenfeindlich. Einen ersten eklatanten Missbrauch mit der Bereitschaft zur Solidarität trieben die Nazis. Wurde doch die Bereitschaft zum solidarischen Miteinander weiterer Teile des verblendeten deutschen Volkes im Rahmen der Volksgemeinschaft von beispiellos barbarischen Verbrechen überlagert. Auch die hervorragende Menschheitsidee des Sozialismus-Kommunismus wurde von Personen, die Gier, nämlich nach Macht und den Segnungen für die Nomenklatura, die Hass auf tatsächliche oder vermeintliche Klassenfeinde wie die Bojaren in Russland und Verblendung, das heißt die Unfähigkeit, die Wirklichkeit wirklichkeitsgemäß zu erkennen. Dafür bildet die Realität in den realsozialistischen Staaten wie Rumänien, der Sowjetunion, China, Kampuchea und der DDR massenweise Beispiele. All dies führte diese Idee ad absurdum. Die erste Protestwelle gegen die kapitalistisch-konsumistische Ideologie nach der Enttäuschung des Stalinismus war das, was wir heute mit 1968 bezeichnen. An den drei Übeln, Gier, damaliges Wort Konsumterror, Hass, damals Kampf gegen den Vietnamkrieg, und Verblendung, deutlich gemacht damals an der Propagandawirkung der Springerpresse, machte sich dieser Protest in Deutschland fest. Es war ein Versuch, die alten Utopien von der solidarischen Welt neu zu beleben, dem Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie es Alexander Dubček in der Tschechoslowakei formuliert hat, zu schaffen. Über die Ursachen des Scheiterns dieser Bewegung ist viel geschrieben worden, ich möchte dem hier nichts hinzufügen. Ein neuer Versuch war die Ende der 70er Jahre eine Vehemenz gewinnende grüne Bewegung. Man sprach von Ökopaxen, ökologische und pazifistische Orientierung. Die hier vermittelten Werte entsprechen den fünf buddhistischen Shilas, den Handlungsmaximen, nämlich erstens, Leben zu schützen, zweitens, die Privatsphäre der anderen zu schützen, drittens, Sexualität nicht als Herrschaftsmittel einzusetzen, viertens, wahrheitsgemäß und schonend zu argumentieren, und fünftens, achtsam und bescheiden zu konsumieren. Wie jede Bewegung ist auch diese eine Zeiterscheinung geblieben. Die Zeit der großen friedenspolitischen und ökologischen Aktivitäten ist vorbei. Was nicht vorbei ist, ist die Grundeinstellung der Personen, die diese Bewegungen getragen haben. Aber auch all derer, die Mitläufer und Mitläuferinnen waren und dabei zu einer pazifistischen und ökologischen Grundeinstellung gefunden haben. Es ist Aufgabe unserer Zeit, diese großartigen Menschen zusammenzuführen und ihnen eine Heimat zu geben, ihnen zu helfen, sich selbst in dieser positiven Richtung weiterzuentwickeln und sich von den drei Grundübeln, von Gier, von Hass und von Unzufriedenheit, völlig und ganz zu befreien. Es ist die Aufgabe dieser Zeit, hierfür noch mehr Menschen zu gewinnen. Es ist an der Zeit, den friedensbewegten, ökologisch orientierten, sozial engagierten und mit der sogenannten Dritten Welt solidarischen Menschen eine einheitliche Theorie als Rückenstärken zu geben. Diese, so meine ich, kann und sollte die Theorie sein, die all das beinhaltet. Der Dharma, die Lehre des Buddha. Daher sollten wir uns hier und jetzt mit dem Dharma, dem Weltgesetz vom vernetzten Entstehen in Abhängigkeit, das der Buddha uns gelehrt hat, auseinandersetzen und vielleicht dadurch Halt, Zuversicht und Richtung zu gewinnen.